Liebe Hörer und Hörerinnen, herzlich willkommen zur Revision. Eine kleine Info vorneweg. Eigentlich hatten wir vor, heute über Tailwind CSS Version 4 zu sprechen. Und wir wollten am Anfang auch ganz kurz eingehen auf die Neuigkeiten, die es eigentlich in V3 gab und generell von unseren Erfahrungen mit Tailwind CSS berichten. Jetzt ist das Wort kurz ein bisschen ein Problem geworden, denn wir haben uns hier etwas verquatscht und auch dieser Teil dauert bereits ungefähr ein bisschen über eine Stunde. Und wir sind bei unserer Gesamtaufnahme bei ungefähr 3 Stunden rausgekommen. Von daher haben wir uns entschieden, diese Revision auf 2 Wochen zu releasen, damit ihr jetzt keinen 3-Stunden-Blog am Stück anhören müsst. Das heißt, diese Woche gibt es erstmal die Neuigkeiten in V3 und die Erfahrungsberichte und nächste Woche kommen wir dann mit der Revision 625 über Tailwind CSS V4 heraus. Das heißt, heute gibt es vielleicht kein richtiges Outro, weil wir so im Gespräch nahtlos übergegangen sind. Jetzt aber viel Spaß mit der Tailwind CSS Neuigkeiten in V3 und Erfahrungsberichte mit Milan, Shep und mir.
Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von Mittwald, Next Level Hosting für deine Projekte. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wie kann sowas Langweiliges wie Hosting Next Level sein? Ganz einfach. Mittwalds hochperformantes Cloud Hosting ist perfekt abgestimmt auf die Anforderungen von Freelancern und Agenturen. Es gibt zum Beispiel ein smartes Rollensystem für die Zusammenarbeit mit euren Projektpartnern und Mittwald hat mit MStudio auch eine sehr schöne moderne Verwaltungsoberfläche gebaut, mit der das Arbeiten Spaß macht. Aber jetzt mal ehrlich unter uns Nerds. Sachen anklicken? In einem User-Interface? Muss das sein? Nein, muss es nicht. Denn bei Mittwald gibt's die MStudio CLI. Mit der könnt ihr euer Hosting komplett über die Kommandozeile verwalten und natürlich auch entsprechend automatisieren. Von Nerds für Nerds bringt euch Mittwald die optimale Developer-Experience, wenn's ums Hosting geht. Und deshalb jetzt auf zu mittwald.de/workingdraft. Denn da wartet auf euch, exklusiv als Hörer von Working Draft, das Angebot, den Tarif Pro Space für 30 Tage kostenlos zu nutzen. Das war nochmal mittwald.de/workingdraft. Wir danken Mittwald für die Unterstützung von dieser Revision von Working Draft.
Revision 624. Wir sind heute zu dritt. Da hätten wir aus dem Team einmal die Vanessa. Hallo Vanessa.
Servus.
Und ich bin der Shep und das bedeutet, wir haben wieder einen Gast, und zwar den Milan Matul. Hallo.
Hi.
Genau, du bist ein alter Gasthase sozusagen. Hast schon ein paar Mal bei uns vorbeigeschaut. Aber weil wir ja immer wieder feststellen, wie lange das dann immer her ist, dass Gäste da waren und wir vielleicht auch neue Hörerinnen und Hörer gewonnen haben in der Zeit, vielleicht magst du es trotzdem nochmal sagen, was du so tust, wer du bist.
Ja, sehr gerne. Genau, also ich bin Milan, ich bin Managing Partner bei Factorial. Wir sind eine Software- und Web-Development-Agentur aus Hamburg mit einem internationalen Team. Wir kümmern uns im weitesten Sinne um Business-Probleme und lösen die mit Technologie und Web-Technologie. Ich selbst habe mehr als 20 Jahre Web-Development-Erfahrung und erste Webseiten so späte 90er gebaut und entwickelt. Lange als Frontend-Engineer und tatsächlich auch eine Zeit als UI-Designer gearbeitet. Und jetzt kümmere ich mich bei unserer Firma vor allem um den Aufbau der Firma und um die Organisation und Strategie, aber occasionally auch noch im Frontend Development und deswegen bin ich hier.
Genau, du warst insgesamt 3-mal, glaube ich, schon zu Gast. Einmal zur Organisationsstruktur Anfix, die du uns mal ein bisschen erklärt und näher gebracht hast. Und 2-mal warst du da zum Thema Tailwind, nämlich einmal zum 2er-Release, später nochmal zum 3er-Release Und unsere Hörerinnen und Hörer haben es ja schon gelesen, denke ich mal. Tailwind 4 steht jetzt vor der Tür. Und da haben wir gedacht, da sollten wir doch mal wieder mit dir uns hier einigeln und ein wenig quatschen. Genau, und eigentlich habe ich auch zwei Gäste da, denn die Vanessa hat das so ein bisschen zusammen mit dir vorbereitet. Und da schauen wir mal, was Neues ansteht, aber auch was vielleicht aktuell so der Stand der Dinge bei Tailwind ist. Und bevor wir das machen, haben wir gedacht, sollten wir einfach noch mal kurz erklären, was Tailwind eigentlich ist und warum man das vielleicht benutzen wollen würde.
Ja, ich kann mich auf jeden Fall mal dran versuchen. Glaube ich, immer eine gute Idee, noch mal einen Satz oder zwei dazu zu sagen. Auch wenn es mittlerweile eine sehr populäre Lösung ist, es ist trotzdem etwas für jemanden, der da noch nie was von gehört hat oder noch nie mitgearbeitet hat, was auch durchaus ein bisschen fremd wirken kann. Meine High-Level-Zusammenfassung wäre, also Tailwind CSS ist das kann man auf jeden Fall sagen, mit ziemlichem Abstand populärste, Achtung, jetzt kommt ein Wort, Utility-First CSS-Framework, das es gibt. Und ein Utility-First CSS-Ansatz, der zeichnet sich dadurch aus, dass man in diesem Framework nicht vorgefertigte Klassen für einzelne Buttons oder Komponenten oder sowas bekommt, sondern dass das sehr Low-Level-Klassen sind, die sich eigentlich immer auf eine bestimmte CSS-Eigenschaft beziehen. Also sowas wie Margin, Padding, Color, was es da eben alles gibt. Und entsprechend werden die Klassennamen dann auch abgekürzt. Und um dann eine Designlösung in CSS auszudrücken, kombiniert man diese ganz vielen Klassennamen im HTML direkt im Markup, anstelle selber dann CSS zu schreiben. So, das würde ich sagen, ist der allergrößte Unterschied. Warum will man das tun? Warum ist das sinnvoll? Ich würde sagen, das größte Argument für diesen Ansatz, also wir haben es ja in diversen Folgen auch schon darüber ausgetauscht, aber der größte ist sozusagen, dass es in einer Welt, in der es sehr leicht und einfach ist, kommt wieder dieses Wort, komponentenbasiert, sagen wir mal, Web-Software zu entwickeln oder Webseiten zu entwickeln, da ergibt das großen Sinn und kann auf jeden Fall die Dinge beschleunigen, weil letzten Endes alle Informationen zu einer, sagen wir mal, UI-Darstellung an einem Ort gebündelt werden. Man kann auch relativ schnell da Geschwindigkeit aufnehmen, weil so ein paar Sachen eben einem schon vorweggenommen worden sind. Also man kriegt diesen Baukasten letzten Endes an die Hand, ne? Lego, aus dem man ziemlich schnell größere und schönere Dinge bauen kann. Genau, und das macht aber meines Erachtens am meisten Sinn in einem komponentenbasierten Ansatz, wo man möglichst schnell und möglichst einfach auf HTML oder Template oder Komponentenebene diese Struktur dann wegkapseln kann und wiederverwenden kann. Genau, so das wäre mein Versuch von Tailwind CSS.
Ich finde es wunderschön, wie diplomatisch du das vorgetragen hast. Auch in meinem Verständnis macht es fast bis auf ganz wenige Beispiele ausschließlich Sinn in komponentenbasierten Frameworks, die ja auch gerade schon so aufgebaut sind, dass sie Single-File-Components haben, wo du das JavaScript, HTML und Styles sowieso schon gebündelt hast und anstatt dann irgendwie das CSS noch drunten dran zu klatschen, ist es eben sozusagen gleich mit im Markup drinnen. Ich denke, nur mit den aktuellsten Neuerungen, die vielleicht bei Tailwind 3.4, 3.3 oder sowas reingekommen sind, könnte man überlegen, das auch in nicht komponentenbasierten, also sagen wir mal einfach eine HTML-Seite zu benutzen, weil ich denke, dass es jetzt auch sowas, so Selektoren gibt wie Nth Child für Listen und sowas, weil ich habe selber mal, ich habe ja auch selber noch normale Webseiten, so HTML und so, runtergetippt und da kommt man sich so ein bisschen komisch vor, wenn man manuell zum Beispiel eine unordered list benutzt mit List-Items und an jedes List-Item irgendwie die gleiche CSS-Klasse dran klatscht. Das hat jetzt rein technisch oder performancemäßig macht jetzt keinen Unterschied, weil ein Framework würde ja genau das auch rausputzeln, dass das vielleicht an jedem LI dran, dran die Klasse ist. Aber das selber zu schreiben fühlt sich halt.
Das widerspricht dem Don't Repeat Yourself-Ansatz, ne?
So ein bisschen. Ach du, bei dem Don't Repeat Yourself, da bin ich schon drüber weg. Das gibt's in meiner Welt nicht mehr so. Ich bin jetzt eher so Hauptsache einfach. Aber das ist jetzt entgegen dieses Gedanken von, es soll dich ja auch schneller machen. Und dann ist es irgendwie langsamer, wenn du dich vielleicht nochmal umentscheidest, diese Klasse, du brauchst doch nicht irgendwie Margin Bottom 4, sondern du brauchst jetzt Margin Bottom 6. Und wenn du das halt dann 6-mal anpassen musst, entweder du hast gute VS Code Skills, weißt, wie du das mehrfach markierst oder sowas, aber das spielt halt dem entgegen, dass du ja eigentlich auch von der Developer Experience schneller werden solltest. Ein ganz anderer Punkt ist ja, dass es das Ziel verfolgt, dass dein CSS niemals wächst, sozusagen. Mhm. Also im Sinne von nicht unnötigerweise wächst. Sie haben ja da bei den allerersten Versionen hat man ja noch, glaube ich, Purge CSS verwendet. Allererst, ich meine, das vor 3 Jahren halt.
Erklär mal das Prinzip, also wieso, also warum das dann nicht wächst dadurch?
Es ist so, bei dem erstmal, wenn du das so vorstellst, ist ja die CSS-Datei von Tailwind muss ja riesig sein. Weil der ist ja Margin Bottom 1, Margin Bottom 2, Margin Bottom 3, Margin Left, Margin Right, Margin Top. Text Color, Background Color, Border Color, Border Hover Color, Border Focus Color, da da da. Und Purge CSS und auch die Tailwind Config, ich will jetzt gar nicht so genau eingehen, weil das haben wir bestimmt in den Revisionen vorher viel tiefergehend beschrieben, haben die teilweise schon versucht, klug vorher einzustellen. Da musste man wiederum sagen, nee, ich brauche hier schon auch einen Focus-Style. Und Purge CSS hat dann durch dein ganzes HTML durchgeschaut, welche Klassen du denn verwendest und die nicht verwendeten wieder aus dem CSS rauszuschmeißen, bevor du das quasi gebildet hast. Das war also der Ansatz, erstmal ist alles drin, dann wird's gecleant, dann wird's geshippt. Dann Tailwind 3, glaube ich. Da hatten sie ihren JIT-Compiler, JIT, und da haben sie das Just-in-Time gemacht und haben das selber gemacht, zu sagen, wir nehmen Just-in-Time nur die Klassen rein, die du auch tatsächlich verwendest, mit einem Post-CSS-Implementierung, die sie da hatten. So, jetzt hast du halt dein CSS-Datei gebildet mit all den Klassen, die du verwendest. Und solange du jetzt in dem HTML, was du generierst, keine neuen CSS-Klassen verwendest, bleibt dir dein CSS stabil groß. Du kannst natürlich mehr HTML reinschreiben. Du kannst natürlich, wenn du Margin Button 4 schon verwendest, noch ganz viel weiteres HTML schreiben, alles mit Margin Button 4 und dein CSS bleibt gleich groß. Während es bei Component-Based CSS oder eben das Pendant zu Utility so
BAM
First.
Und Co., oder?
Na, BAM meine ich jetzt gar nicht, sondern einfach nur das ursprüngliche CSS. Ich weiß nicht, ob das Komponenten First oder Komponenten Driven heißt. Ich glaube, so habe ich es mal genannt, aber ich weiß nicht, ob das noch aktuell wäre. Aber einfach dieses, egal ob BAM oder sonst was, ich gehe in eine CSS-Datei rein und ich schreibe einen Namen für mein Ding, Boxcard, sonst was, Container 1, 2, 3. Und er schreibe da das CSS rein. Und dieses CSS, wenn du jedes Mal wieder neue Klassen brauchst, wird er tendenziell wachsen. Natürlich ist der Gedanke, dass ich diese Sachen wiederverwenden soll. Aber ich denke, wir haben alle schon in der Realität in CSS-Dateien gearbeitet und wissen, da kommt halt immer mehr Zeugs dazu. Das heißt, es kann halt da wachsen und wachsen, während Tailwind eher so sagt, hey, das Ziel wäre, dass eigentlich deine CSS-Datei gar nicht wächst, sondern du hast halt genau eine Datei, musst vielleicht auch nicht unbedingt mehrere CSS-Dateien laden, wie es jetzt vielleicht wie bei diesen Scope-Style von Vue.js zum Beispiel wäre, da, wenn du das dann irgendwie lazy-loadest, splittest und sonst was, hast du dir vielleicht 20 CSS-Dateien, die da rauspurzeln. Und bei Tailwind hättest du halt tatsächlich nur diese eine Datei, wenn du kein weiteres Custom CSS schreibst.
Also ich finde, also das ist auf jeden Fall ein Aspekt. Das kann man natürlich auch gegeneinander laufen lassen und benchmarken und gucken, wie viele Millisekunden das dann am Ende halt wirklich ausmacht. Ne? Ich glaube, zu der der Maintenance-Faktor ist da, glaube ich, wichtiger als der Performance-Faktor. Oder ist jetzt so meine Mutmaßung auf jeden Fall. Ne? Also dieses, jetzt kommt ein anderer Dev ein halbes Jahr später und implementiert das Gleiche nochmal, weil er oder sie irgendwie nicht weiß, wo in der Codebase jetzt irgendwie ein sehr ähnliches Design oder sowas zum Beispiel schon entwickelt wurde. So, das habe ich in der Realität auf jeden Fall schon häufiger eben erlebt. Dann back in the old days, dann schreibst du ganz unten dran in dieses 10.000 Zeilen Ding halt. Ne? Also heute hoffentlich nicht mehr so, aber gibt es bestimmt noch. Was ich noch ins Spiel bringen wollte ist, und das darf man nicht unterschätzen, ist, dass Tailwind den Zugang zu CSS vereinfacht. Also damit, ist ja so These, aber stelle ich jetzt mal so ein bisschen in den Raum, damit können auch Menschen CSS schreiben oder ein Design für ihre Webseite verwirklichen, ohne dass die sich mit der kompletten CSS-API auseinandergesetzt haben, sondern sie interagieren quasi nur noch mit der Tailwind-Doku, die ja eigentlich verklausuliert die CSS-Oberfläche ist, aber bekommen eben eine sehr viel schnellere, sagen wir mal, Handreichung, um da wirklich was zu gestalten. Ist zumindest die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und das finde ich sehr, sehr spannend dabei. Also einfach dadurch, dass die so eine Vorauswahl für dich treffen und du nicht die ganze Zeit dann bei MDN irgendwie rumsurfen musst, um die noch so Property halt irgendwie nachzugucken, sondern einfach klatscht das Zeug halt in deinem HTML daran und kommst da schnell zu Ergebnissen, auch ohne das komplett zu durchdringen. Das können, manche Leute finden das auch blöd, aber ich finde es erstmal gut, so einen Zugang auch zu vereinfachen. Also
dass er so ein bisschen wie jQuery den Zugang zu JavaScript geebnet hat. Also weil JavaScript an sich einfach oder die ganze DOM-API, die im Browser war, damals zumindest einfach zu schmerzhaft war. Und man dann total, über jQuery so ein bisschen den Einstieg gefunden hat und Blut geleckt hat und dann irgendwann kann man sich dann auch lösen von jQuery, wenn man das so anfängt, so zu durchdringen.
Ja, also das sehe ich auch so, also ich meine, das ist jetzt wirklich ewig her, ne? Aber das damals Revolutionäre an jQuery war eben genau das, dass es so den Zugang zu der eigentlichen Plattform so stark vereinfacht hat, dass das auch irgendwie Leute ohne einen Doktor halt irgendwie beherrschen können. Ich glaube, spezifisch damals, glaube ich, das Größte, was die eigentlich gemacht haben, war, glaube ich, gar nicht von denen selber, sondern die haben damals, ganz alt, Glatteis, ich glaube, Sizzle.js haben die damals eingebaut, implementiert, was dann so die Selector-Engine war, womit du dann dein DOM ergonomisch queryen konntest.
Ja, als es halt kein Query Selector gab und so. Das kam ja erst dann hinterher, weil jQuery das vorgetragen hat.
Ja, also wirklich, genau. Ja. Also ich glaube, damals gab es wirklich nur so get element by ID und bei ClassName und bei TagName oder sowas und dann musstest du eigentlich da relativ kompliziert rekursiv durch den Baum irgendwie wandern, bis du dein richtiges Zeugs halt irgendwie gefunden hast und durch diese Vereinfachung konnten das plötzlich Millionen von Menschen. So. Mhm. Und ich glaube, es ist nicht ganz das Gleiche. Ich glaube nicht, dass Tailwind, also ich sage niemals nie, aber ich glaube nicht solche Adoptionsraten wie jQuery schaffen wird, aber trotzdem, wir sind auf dem Weg.
Ja, ich habe schon das Gefühl, dass es sehr erfolgreich ist und auch eine hohe Adoptionsrate hat. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt bei dem, weiß nicht, ob da ein State of irgendwas rauskam. Ich glaube, da genau, der letzte, da war das nicht drin. Genau, aber also ich habe schon das Gefühl, dass das ganz gut einschlägt und immer noch auf Erfolgskurs ist.
Ja. Jetzt wollte ich gerade bei der Hälfte, was du gesagt hattest, mit Tailwind kann den Einstieg leichter machen, die ganze Zeit reinspringen mit
ja.
Wieso? Weil wenn ich so jetzt an einem Beispiel denke, wie das den Margin Button, ist es ja jetzt, ich sehe da jetzt keinen großen Unterschied, ob ich jetzt in die HTML direkt reinschreibe MB4 oder in die CSS-Datei reinschreibe Klassenname XY, Margin Button 8 Pixel. Aber du hast es ja schon gesagt, es hat halt Es filtert so ein bisschen die Möglichkeiten raus, weil du hast halt dann nicht Margin Button, machst du 5 Pixel, machst du ein REM und was ist überhaupt REM und was ist EM und was sind Pixel und wieso sind das Prozente? Und du überlegst auch nicht unbedingt, diese Schritte sind auch vorgegeben. Zum Beispiel, das ist dann eben in 8 Pixel-Schritten und dann weißt du, okay, genau. du kümmerst dich gar nicht.
So ein harmonisierter Rhythmus sozusagen, ja, den du dann frei Haus bekommst. Schon.
Und jetzt, wo du weiter gesagt hast, klar, als ich mal CSS gelernt habe, das war, glaube ich, gar nicht so Klassenname, Styles, fertig, sondern ich glaube, ich habe erstmal die ganze Spezifizität gelernt. Die kann ich bis heute in meinem Kopf leider auswendig. Ich versuche sie auch teilweise, ich will es gar nicht, sie hat sich reingebrannt, weil ich so lange auswendig lernen musste, was, welche Nummer bekommt eine ID, was hat eine Klassenname und da und dann. Ach Gott, Importenzeiten. Aber zurück zum Thema. Da habe ich eben auch wirklich so die Sachen gelernt wie in der Liste und wie spreche ich das dritte Kind an oder jedes ungerade Kind und wie mal, was ist ein direktes Kind, was ist ein Kind, was ist ein Sibling, was ist ein Descendant, wie bekomme ich zum Parent, geht es überhaupt, was ist not, was ist has? Und das sind natürlich alles CSS-Features. Die gibt's übrigens in Tailwind auch, alle auch. Aber so habe ich quasi CSS gelernt. Und wenn ich jetzt erstmal an Tailwind denke, ja, dann klatsche ich halt einen Margin-Button irgendwo dran. Ich kann ja auch in CSS irgendwo einfach einen Margin-Button, also eine CSS-Datei einfach dran klatschen. Aber vielleicht ist da einfach die Einstiegslernen, was man macht, einfach anders angesetzt. Das ist also schon tatsächlich ein guter Punkt.
Ja, man wird halt mehr da durchgeführt. Dann kommt natürlich noch dazu, dass du mit Inline-Styles in dem Moment nicht mehr weiterkommst, wo du vielleicht irgendwie Media-Queries verbauen willst oder States abbilden möchtest, so, wie Focus und Hover. Mhm. Das geht ja dann alles gar nicht. Also da musst du dann früher oder später im Grunde auf ein externes Style-Sheet ausweichen. Und dann hast du natürlich auch das Problem, dass du, oder was heißt Problem, aber so, was Aufgabe. Womit das einhergeht, ist, dass du eben nicht mehr in place alles machen kannst und du musst schon immer hin und her springen zwischen zwei Welten. So ein bisschen hat ja Adobe Brackets versucht, das mal aufzuheben vor langer Zeit, also als da diese Adobe Edge Tools, als die gab. Genau, das war ja auch so eine IDE, wo man in place ein CSS editieren konnte, das immer noch in einer anderen Datei war, aber die haben es irgendwie geschafft, das so an der richtigen Stelle erscheinen zu lassen. Und das hat man halt mit Tailwind einfach frei Haus. Und man hat halt ein paar Regeln auch, die, mit denen das daherkommt, die verhindern, dass man eben irgendwie zu viel Mist baut und vielleicht auch mit so ein paar Sicherheitsnetzen, die da gezogen sind, die vielleicht irgendwelche Browser-Inkompatibilitäten oder so abfangen, von dem man aber nichts mitbekommt und auch nicht muss.
Ja, also ich glaube, das ist genau. Also ich glaub, da hatten wir auch schon mal in der vorigen Folge gesprochen. Also für mich ist es wirklich diese, sagen wir mal, diese Vorauswahl deiner Palette, deiner Scale, deiner Fonts und sowas, die in dem Framework halt trotzdem drin ist, die dir Entscheidungen abnimmt. Also die dir Detailentscheidungen abnimmt. Also du anstelle quasi eine unendliche Auswahl zu haben, ne, wie groß mache ich das jetzt, nehme ich 3 Pixel oder 7 Pixel Abstand oder was auch immer, sowas, hast du dann eben eine sehr abgestufte Skala. Die haben sich relativ genau überlegt, okay, von wann bis wann. Es gibt ja auch Prinzipien für den ganzen Kram, es wird ja auch schon ewig gemacht oder sowas, aber es ist eben sehr gut in den Defaults da reingegossen und damit kann man auf jeden Fall was bauen, was gescheit ausschaut, ohne sich super viel Gedanken zu machen. Nichtsdestotrotz, man muss natürlich die einzelnen Bausteine zusammensetzen und auch überprüfen, macht das alles Sinn so. Aber die Komplexität bei der Auswahl von diesen ganzen Designkriterien, die ist halt immens reduziert. So, und das, glaube ich, ist das, was es dann am Ende wirklich einfacher macht. Und dass die Doku halt wirklich fantastisch ist von denen. Das muss man eben auch sagen. So, also die ganze, ne, Kommunikation darum, das ganze Learning, das ganze Onboarding, Playgrounds etc., irgendwo Templates sich zusammen glauben, um damit weiter zu basteln und sowas, das geht halt damit total einfach, weil du kopierst dir halt einen HTML-Schnipsel so und hast das nach was aussieht. So. Und das vereinfacht Dinge.
Kann man. Ja, das spielt wahrscheinlich auch eine Rolle, dass in deren Team ja nicht nur der Adam Wathan ist und noch ein paar andere Entwickler, sondern auch Steve Shoger, der ja schon sehr stark ist als Designer. Also so die Sachen, die man so von ihm sieht, sind wirklich alle richtig gut. Genau, und die arbeiten ja letztlich so ein bisschen Hand in Hand, die zwei.
Kann zu allem zustimmen. Bevor wir jetzt auch dann direkt mal zu Tailwind der Version 4 geht, schon mal der Disclaimer vorne weg. Die ist ja noch nicht draußen, also bitte jetzt nicht alle, die, wenn die Folge rauskommt, nicht V4 installieren. Man kann, die sind Alpha released, aber darauf steigen wir später ein. Wir haben das letzte Mal gesprochen über die V3. Wir sind jetzt bei der V3.4.4 Stand heute. Und ich habe jetzt noch mal kurz geschaut, was haben die, die haben ja auch so hübsche, schöne Blogartikel dann für jede Version, und nicht einfach nur so ein Changelog, gell, sondern ein Blogartikel für jede Änderung. Und ich habe mich noch gefragt, ah witzig, jetzt muss ich mich tatsächlich mal drüber informieren, was kam denn da, weil ich es irgendwie nicht mitbekommen habe. Und ich denke, der Grund, warum ich es auch nicht so mitbekommen habe, war, dass tatsächlich sehr viele komplexe Sachen mitkamen, die ich weder das Gefühl hatte, mir gewünscht, also dass ich das jemals gebraucht hätte, noch wirklich war das so, dass ich dann gesagt habe, oh ja, stimmt, jetzt mache ich jetzt auch so, benutze ich jetzt auch so, weil es, ich denke, sehr viele nischige Sachen dann auch waren. Und bei vielen von diesen Punkten ist auch tatsächlich angemerkt, so nach dem Motto, should you do this? Ja, wahrscheinlich nicht gerade offen, aber wenn du es brauchst, dann kannst du es halt jetzt so verwenden. Und so die eine Hälfte ist, ich fasse das jetzt einfach mal so grob zusammen. Die eine Hälfte ist, sie haben natürlich neue CSS-Features mit reingenommen. Klar, dann gibt's auch neue Versionen. Ich glaube, Has und Not waren da solche Sachen. Und sie haben TypeScript-Support ein bisschen erweitert. Und dann haben sie komplexere Schreibweisen auch mit hinzugebracht für die Arbitrary Values. Die Arbitrary Values sind die dann noch stärker in die Richtung von Inline-CSS gehen, also alle, die das gar nicht mehr sehen können, jetzt bitte abschalten, dass du tatsächlich schreiben kannst sowas wie Top 112 Pixel. Das ist nichts, was du normalerweise in deine Tailwind-Config mit aufnehmen möchtest, diese 112 Pixel. Das ist wirklich, also bei genau diesem Element brauche ich halt einen Top von 112 Pixel. Und deswegen, ich lege es mir gar nicht in der Config an, dass es eine Klasse dabei so offiziell rauspurzeln würde, die ich auch wieder entfernen müsste, wenn ich sie nicht mehr verwenden will, sondern ich kann das mit den eckigen Klammern direkt in mein HTML schreiben, top minus eckige Klammer, 112 Pixel eckige Klammer zu. Und dann ist diese CSS-Klasse sozusagen on the fly für mich entstanden. Das gab's auf jeden Fall schon seit 3 und das haben sie, glaube ich, nochmal erweitert für Varianten wie Add Supports und auch wieder Env-Child, dass du auch das in Arbitrary Value schreiben kannst. Ich habe es halt nie gebraucht und ich kann mir jetzt vorstellen, wahrscheinlich brauchen es 10 Leute und sind jetzt mega happy darüber und dann ist es ja auch eine gute Sache. Natürlich, klar, ist das schwieriger zu lesen. Da werde ich jetzt gar nichts dagegen sagen. Das schaut erstmal echt strange aus, diese ganzen eckigen Klammern und dann noch einen Add und dann noch einen Doppelpunkt in deiner HTML-Klassenliste drin. Und vor allem, du kannst jetzt kein Space da reinschreiben. Ein Space wäre ja sowas wie die Klasse ist beendet. Aber wenn du jetzt sowas brauchst wie einen Calculator, ich glaube, das habe ich recht oft verwendet, dann machst du halt statt dem Space einen Underscore. Dann hast du halt sowas wie Calculate, also C-A-L-C, Klammer auf, 100% Underscore, Minus, Underscore, 20 Pixel, ist gewöhnungsbedürftig. Ich würde jetzt mal so in den Raum werfen, wenn man das aber das allererste Mal vielleicht in der CSS-Datei sehen würde, so eine Calc-Funktion, schaut ein bisschen aus wie eine JavaScript-Funktion, ist vielleicht auch mal kurz gewöhnungsbedürftig. Und dann habe ich mir noch gefragt, Adam hat ja nie behauptet, dass alles in Tailwind geschrieben soll. Also das ist, was das Internet und sonst so draus macht, ist die eine Meinung. Aber er hat ja selber mal gesagt, es soll halt genau für diese Utility-Sachen da sein. Aber wenn du zum Beispiel eine Font an Body klatschen willst, dann geh halt in deine CSS-Datei, schreib da rein HTML, Font Family Dingsbums, fertig. Da brauchst du gar nicht mit Tailwind rumtun. Aber was sich auch für mich herauskristallisiert hat, ist, es wird nach Monaten, Jahren oder vielleicht auch nach Größe der Codebase tatsächlich irgendwann schwieriger, in Anführungsstrichen, normales HTML wieder zu schreiben, weil es sich irgendwie falsch anfühlt. Man fühlt sich so ein bisschen kriminell dabei. So, darf ich das jetzt noch? Ist natürlich ein bisschen Quatsch, weil natürlich darfst du das. Hat aber eben dann schon auch die Nachteile, dass dein meistes CSS ist in deinem Markup. Aber diese eine Sonderregel, Linear Gradient, Animation oder sowas, ist dann aber wieder in deinem Style-Block. Und je weiter der entfernt ist, dann hast du fast einen noch größeren Cut, als wäre alles in der CSS-Datei. Und dann hast du so ein bisschen implizites Wissen, weißt du überhaupt, wo die zu finden ist. Und dann finde ich es doch eigentlich ganz nett, dass Tailwind anbietet, du kannst das jetzt auch wenn es strange aussieht und vielleicht mal ein Breaking Change gibt, wenn wir die Syntax ändern müssen, auch tatsächlich in die Klassenliste reinschreiben. Ich sage mal, das ist jetzt jedem selbst überlassen, ob man das jetzt in die CSS-Datei schreiben möchte oder in die Klasse. Macht ein Linter, macht es automatisch und dann einfach dran halten.
Ja, also bin ich ganz bei dir, ne? Also das muss man, also wieso sollte man Dinge nicht so dogmatisch halt irgendwie sehen und betrachten so, und das Leben ist nicht schwarz-weiß so. Aber was ich noch dazu ergänzen wollte, das ist jetzt nicht genau dieses Arbitrary-Values-Ding. Also zum einen, wenn du globales CSS selber schreibst und gleichzeitig Tailwind, in der Praxis kommt das schon irgendwann an Grenzen. Klar, mal eben irgendwo eine Font-Family reinhacken, so, das ist nicht das Problem. Aber ich sag mal so, das ist dann so über die Zeit, vermehrt sich der Code in der globalen Datei dann doch immer auf magische Weise, und irgendwann, also kommt halt auf die Laufzeit von deinem Projekt an oder von deinem Produkt oder sowas, irgendwann kommt der Moment, wo du oder ein neues Teammitglied sich fragt, wo muss ich denn jetzt nachgucken, um das zu ändern? Und du kannst diese Frage nicht mehr sofort beantworten, weil es kann entweder da sein oder da, also sprich in deinem lokalen Markup oder in deinen globalen Fonts, deinen globalen Styles. Und dann wird es natürlich ein bisschen doof. Also wie gesagt, man muss nicht immer 100% und alles machen so, aber da kommt das, finde ich, her, und das kann man dann auch beachten und halt überlegen. Und was ich von den ganzen neuen, kleineren Features tatsächlich ganz interessant finde, da wollte ich nochmal eins erwähnen, das ist auch aus dieser Fraktion, should you do this, probably not very often, aber diese Möglichkeit, dass du jetzt quasi auch, ich sag mal, komplexe Selektoren an einer CSS-Klasse oder CSS-Property voranstellen kannst, da fallen mir zumindest ein paar Use Cases ein, in denen das Sinn ergeben könnte, das zu machen. Also hier in den Release Notes gibt es auch so ein Beispiel, ne? Warte mal, Hover und Direct Descendant List Elf Child Zweite Div etc. Dann mach bitte Text Indigo 500, sieht konstruiert aus. Aber welcher Selector tatsächlich zumindest uns mal geholfen hätte, ist der Descendant Selector. Und zwar für solche Fälle, nicht so sehr wie das Beispiel, was da jetzt in den Release Notes von dem 3.1-Ding drin ist, sondern für solche Fälle, haben wir, glaube ich, auch mal drüber gesprochen, du bindest externe Komponente ein oder installierst dir irgendeinen Third-Party-Service und willst den stylen, kommst da aber nicht an dein Template oder HTML ran. Das heißt, du kannst dort nicht die Tailwind-Klassen im HTML halt irgendwie reinbasteln. Da, für den Fall, kann es dann sinnvoll zu sein, zu sagen, okay, ich baue da einen Parent-Container halt irgendwie drum und style, klingt erstmal ein bisschen gruselig, aber wäre möglich, style über diesen Descendant-Selector das Zeug, was da drin ist, ohne zu wissen, ohne das direkt daran zu schreiben. So, das könnte was sagen. So.
Ich sag's ja, es gibt bestimmt ein paar Leute, die finden das dann ganz super. Mein Lieblings-Update kam in 3.2. Das ist auch tatsächlich eben Tailwind-spezifisch und jetzt nicht im Sinne von, wir haben neue CSS-Features auch unterstützt. Und das waren Gruppennamen. Also, was ist eine Gruppe? Wir können ja einen Hover machen, aber manchmal wollen wir ja einen Gruppenhover. Das heißt, wenn ich eine ganze Karte hovere, möchte ich, dass die Headline 2 in dieser Karte sich x auf xy Art und Weise verändert. Und es gab da schon, weiß nicht, relativ früh, wahrscheinlich irgendwann Version 2, wenn ich schon 1, eine Group, dass ich sagen kann, das ist diese Container da, es ist eigentlich egal, ob es ein Container ist, aber dieses HTML-Element ist jetzt eine Gruppe. Und dann kann ich 3 Nestings tiefer im HTML schreiben, okay, Group Hover, das passiert jetzt. Und seit Tailwind 3.2 gibt es sozusagen Gruppennamen, dass ich die auch nochmal schachteln kann. Dass ich, wenn ich das hovere und dann nochmal, wenn ich nochmal tiefer noch mehr hovere, dann habe ich eben da Gruppen. Das geht natürlich auch in die Richtung von die Syntax, schaut erstmal komplizierter aus. Wenn man das Problem aber hat, dann macht das alles sehr viel Sinn. Dann kann ich halt sagen, okay, du bist Gruppe außen, du bist Gruppe innen. Wenn Gruppe außen gehovert wird, dann passiert das. Aber wenn zusätzlich tatsächlich auch wirklich die Gruppe innen gehovert wird, dann passiert nochmal das dazu. Das war eins meiner Lieblingsfeatures. Für andere weiß ich, dass ein Lieblingsfeature waren die Container-Queries, auch generell im CSS, und die kamen da eben auch gleich mit reingeflutscht.
Ja, das hätte ich uns auch noch erwähnt. Also das ist ja, also bei uns, die Devs werden ja auf jeden Fall alle verrückt, dass es das jetzt gibt oder freuen sich sehr darüber, dass es nun endlich möglich ist. Und also ich habe es quasi nicht mehr erleben dürfen zu aktiven Zeiten. Aber wollte da noch mitgehen, genau, das war eben vorher als Plugin, war das schon möglich, Container Queries, also als Tailwind-Plugin. Und da haben sie es dann eben jetzt quasi in den Core von dem Framework mit eingebaut. Und das ist ja, also könnten wir eine ganze Folge drüber machen, aber das ist ja quasi revolutionär und ermöglicht ein komplett anderes Verständnis davon, wie man jetzt irgendwie Layout baut. Jetzt gibt es eine CSS-Klasse in Tailwind auch für. So, ohne da jetzt mehr in Details zu gehen, aber es ist toll. Bei uns freuen sie sich sehr darüber.
Darf ich kurz fragen, ob ihr Container Queries auch benutzt? Regelmäßig? Weil ich war beim CSS Day und da war eine der Erkenntnisse oder der Gespräche, die drehten sich darum, dass jetzt, wo man Container Queries hat, die Leute die trotzdem nicht benutzen. Und woran das liegen mag.
Das ist eine super ungewohnt? Frage.
Ist einfach noch ungewohnt?
Ich glaube, die These war, dass viele sich im Grunde zufrieden geben mit den Dingen, die Flex und Grid einem bieten, ja, durch ihr implizites, angepasstes, wie nennt sich das, da gibt es auch einen Begriff für, also die passen sich ja im Grunde quasi dem verfügbaren Platz an, nach den Regeln, die du formulierst. Und Container Queries, den Joker musst du ja eigentlich nur ziehen, wenn du Dinge verändern möchtest, wie jetzt zum Beispiel irgendwie die Farbe oder also so Dinge, die man nicht einfach so an Layouts oder Dimensionen koppeln kann. Und das wollen gar nicht so viele.
Also ich kann da nur anekdotisch drauf antworten. Und also ich kenne Teams von uns, da wird es benutzt. Da gibt es auch gute Gründe dafür. Jetzt muss ich mal kurz eine These überlegen, warum man es nicht macht. Also ich glaube, ich würde sagen, man kann mit Flex und Grid da schon relativ viel halt irgendwie abdecken. Aber das tiefergreifende Problem dahinter ist, glaube ich, also steile These, mal gucken, wann wir die Klammer wieder zumachen bekommen, ist, glaube ich, ein anderes, weil um Container Queries wirklich sinnvoll einsetzen zu können oh, jetzt mache ich hier Peter Reminiszenz-These, müssten Entwickler und Entwicklerinnen sich anstrengen, indem sie versuchen, ihre Designerinnen und Designer von einer anderen Arbeitsweise zu überzeugen. Also einem anderen Blick darauf, wie man Webseiten im Jahre 2024 gestaltet und wie man, sagen wir mal, die Komponenten da drin auseinander nimmt und was für Konzepte man hat darüber, wie fluide sich Inhalte auf einer Webseite jetzt anpassen. Also da würde ich sagen, das ist, glaube ich, eigentlich die größere Hürde. Weil technisch ist es, glaube ich, kein Problem, sondern ist das wirklich eher, okay, dann muss
also
man
vielleicht auch limitieren die Designwerkzeuge dann auch so ein bisschen den
Output. Könnte sein, wobei andere Episode im Figma-Universum ist ja auch sehr viel möglich heutzutage. Weiß allerdings nicht genau, wie wir das betreiben. Genau. Aber wir haben auf jeden Fall Use Cases dafür. Also es war auch mit so, genau wie du das sagst, mit so Kachel-Layouts, die verändern dann nicht die Farbe, aber sagen wir mal, den Umbruch oder irgendwelche Sachen werden dann in der Größe als Icons und in dem als Schrift und hier beides zusammen und so dargestellt, die man jetzt nicht nur über jetzt einfache Flex-Wrap-Verschiebungen jetzt irgendwie lösen könnte. Das wäre so mein erster Grund, der mir einfällt, warum man das vielleicht noch nicht so stark adaptiert ist in der Praxis, wie es jetzt eigentlich gehen würde oder was damit möglich ist. So, da muss man ein bisschen auch Explorer-Pionier-mäßig auch mal verrückte Sachen machen und zeigen und in den Austausch halt in seinem Work-Kontext halt irgendwie gehen und sich im besten Fall halt gegenseitig da befruchten und inspirieren. So, das glaube ich, so kommt man da vorwärts. Also.
Ja. Ja, also genau. Im Endeffekt muss das ja auch keiner nutzen, ne? Das sind ja nur neue Werkzeuge, man hat mehr Optionen, aber man muss natürlich nicht sofort seine gesamte Arbeitsweise umstellen, nur weil es das jetzt gibt. So, hey, jetzt musst du aber überall das benutzen. Genau. Vielleicht braucht es auch einfach noch eine Weile, bis da irgendwie die ganze Arbeit, die ganze Denk- und Tool-Pipeline auf Container-Queries auch so geeicht ist.
Kann gut sein. Also letzter Satz von mir dazu wollte ich noch sagen, also ich kenne, also das finde ich sehr, sehr witzig, sehr interessant, dass du das fragst, weil ich kenne Gespräche über, also wirklich eine ganze Dekade eigentlich, die sich darüber auslassen, oh, meine Designerin, mein Designer fordert jetzt was von mir und die kapieren nicht, dass das total kompliziert ist und dass das nicht geht. Also, oder dass ich, also die Webplattform da noch nicht so weit ist, dass ich dir das jetzt einfach ermöglichen kann. Und jetzt ist es möglich und dann müssten ja eigentlich alle Jubelschreie irgendwie ausstoßen. Aber finde ich sehr gespannt. Also bin ich, also bei uns benutzen sie es, aber ob es jetzt in jedem Projekt und in jeder Einzelheit, also ich glaube, es muss die passende Anforderung geben und das passende Design-Team, dass es dann auch Sinn macht, die Technologie einzusetzen. Ja.
Genau, und Tailwind unterstützt das auf jeden Fall auch. Das war jetzt allerdings, in welcher Version? 3.2, ne? Da ging das schon.
3.2 war
das, genau. Ja.
Was bei 3.3 kam, nämlich auch etwas wie, ähnlich wie die Container Queries vorher schon ein Plugin waren, aber jetzt auch in-house, First-Party mit ausgeliefert werden, ist LineClamp. Das war so ein kleines Update für mich, an das ich mich auch persönlich erinnere, weil ich konnte eine Library entfernen aus meinem NPM-Packages und LineClamp direkt verwenden. Ansonsten finde ich, ist einfach wirklich tatsächlich jetzt, wenn ich so genauer drüber nachdenke, extrem spannend, welche Änderungen da so passiert sind. Ich habe mir hier gerade noch mal eine Liste mit 4 Punkten draufgeschrieben. Eins war jetzt LineClamp. Eine andere Sache, die ist gar nicht so spannend, die macht nur Sinn, die passiert ist, dass sie generell sehr viel mehr Werte hinzugefügt haben, zum Beispiel zu Min-Width, Max-Width, Opacity oder beschränken wir uns mal auf die. Weil vorher, ich weiß jetzt nicht, was es da gab. Wahrscheinlich gab es Opacity 10, 20, 30, 50, 100. Und jetzt gibt's, glaube ich, auch wirklich Fünfer-Schritte wie 35, 40, 45. Und das macht ja jetzt gerade mit sowas wie dem Just-in-Time-Compiler total viel Sinn. Denn am Anfang von Tailwind war es ja schon noch ein Gedanke, wir halten jetzt generell trotzdem diese CSS-Datei so klein, wie sie vielleicht sein muss, und purgen dann noch was weg. Aber da jetzt ja sowieso nur alles in die CSS-Datei reinkommt, was überhaupt verwendet wird, gibt's ja jetzt auch gar nicht mehr so viel Grund, das generell zu limitieren. Außer mit dem Gedanken, den wir ganz am Anfang schon mal geäußert haben, nicht allzu viele Möglichkeiten zu geben, dann hat man weniger zu entscheiden. Aber ich kann mir vorstellen, dass es irgendwie halt blöd ist oder umständlich ist, in die Tailwind-Config reingehen zu müssen und zu sagen, ja, ich brauche halt eine Opacity von 35%, da muss ich mir das immer erst anlegen. Und das macht man so selten, dass man vielleicht irgendwie vergisst, warum geht denn jetzt die 45 nicht, die 35 geht doch auch, dann dauert es wieder 10 Minuten, bis man draufkommt, ach, ich muss die erst mal selber schreiben. Und bei denen Minwith, Maxwith, Opacity gibt es jetzt einfach sehr viel mehr Werte. Und so ein Feature haben sie hinzugefügt, was ich generell auch cool fand, für Gradients mit mehr Color Stubs. Ich schätze mal, das war davor auch sonst so ein Blocker, wo man vielleicht nochmal Custom CSS schreiben musste, dass du bei einem Gradient nicht nur angeben kannst from dunkelblau to hellblau, sondern auch wirklich from dunkelblau über grün bei 75% nochmal pink und dann wieder zu hellblau. Das kannst du jetzt auch einfach mit Klassen lösen. Moment, jetzt habe ich meine Betonung falsch gemacht. Thema aus, mehr Color Stubs. Aber das, was ich jetzt gerade noch meinte, was ich interessant finde an Neuerungen, sind Color-Werte. Und das finde ich schon immer irgendwie so ein cooles Ding an Tailwind. Und vielleicht ist es genau dieses, was auch vom Steve Shoger irgendwie damit rein influenziert wird. Das hat ja nichts mit Utility-CSS in dem Sinne zu tun, aber es gibt halt vorgefertigte Color-Werte. Und es gibt mittlerweile, hier steht alleine New Darker 950 Shades for every color. Es gibt einfach so viele vorgefertigte Farbwerte, die anscheinend auch echt gerne verwendet werden. Und natürlich könntest du dir eine Colorpalette selber anlegen, da hält dich ja nichts davon ab. Aber das scheint so ein Renner zu sein. Vor allem die ganzen Graus, glaube ich. Ich verwende es ja nicht, also, ich weiß es nicht.
Ja, das Tailwind-Teal, nee, klar, also gibt's dann, das sind ja schon länger so Kniffe von so UI-Menschen, dass sie dem je nach irgendwie Stimmung, die transportiert werden soll, dem Grau dann entweder Mini-Blau oder Mini-Rot halt irgendwie beimischen. So, und da hast du auf jeden Fall da auch eine coole Auswahl. Das machen die schon richtig gut, finde ich auch. Wollte dir noch zustimmen mit dem, also bei dem, mit dem Line-Clamp-Ding, das ist für mich genauso auch so ein Ding. War früher ein Plugin, geht jetzt, Browser-Support ist jetzt gut, war früher auch ein Ding, ging nur total mies und umständlich über JavaScript zu implementieren, und jetzt geht's halt performant per CSS, ohne dass du mit einem One-Liner, so, also das ist für mich wirklich so, okay, krass, wir leben in der Zukunft. Für Menschen, die das jetzt neu als gegeben kennenlernen, für die ist das natürlich nicht so. Aber ich finde das super.
Was wir auch im Vorfeld mal kurz mehrfach angesprochen hatten, bevor wir diese Aufnahme offiziell starteten, war das Marketing von Tailwind. Und wir haben ja gerade zusätzlich, Milan, du hast es am Anfang noch erwähnt, mit warum vielleicht Tailwind den Einstieg auch leichter machen kann, ist ihre gute Dokumentation. Was mir durchaus schon auffällt, und das fällt mir bei jedem Framework auf, das ist nicht nur bei Tailwind, das fällt mir bei Vue.js, bei React und etc. auf, dass wenn du in deren Dokumentation eine Browser-API oder CSS-Feature liest, dann fühlt sich das dann so an, als käme das halt durch Tailwind. Oder das ist ja genauso wie dieser Nuxt-Link. Ich meine, das ist auch nur ein Anchor vielleicht mit einem Link-Prefetch. Und wie oft habe ich hier, glaube ich, immer schon erwähnt, dass ich das auch in das so ein bisschen Gefährliche dran finde, wenn man das dann zu sehr mit dem Framework verbindet ohne das Verständnis mehr dafür zu haben, dass es halt vielleicht auch einfach nur ein Wrapper ist für was einfach die Browser-API ist. Und schon von der Ausdrucksweise her finde ich das total interessant. Wenn ich jetzt auf offizielle CSS-Dokumentationen gehe, dann ist das immer so ein bisschen trocken, so ein bisschen wie ein Duden geschrieben. So, das ist das. Und immerhin sind schon mal Demos dabei, dass ich, darum geht's. Wenn ich jetzt durch diesen Blogartikel lese, hier wird zum Beispiel das Hyphens Manual beworben. Das hat ja nicht Tailwind erfunden, das ist ein CSS-Feature. Aber das wird da einfach so cool beschrieben, ach, wie toll das doch ist. Und da haben es auch die Deutschen reingeschrafft, weil sie schreiben, officially recognized by the Duden Dictionary as the longest word in German, Kraftfahrzeug, Haftpflichtversicherung. Steht das so schon drin. Und das wird dann schön mit einem Hyphen irgendwie getrennt und schaut halt dann toll aus. Ist kein Tailwind-Feature, aber wie sie dieses Feature beschreiben, macht schon Bock drauf, das zu benutzen. Das Hyphens war ein Beispiel. Ich glaube, ich habe dann bei 3.4 habe ich noch ein anderes gesehen. Ist nicht mehr so wichtig, aber trotzdem, das war einfach nur geschrieben, ach, wisst ihr noch, wie wir da immer rumtun mussten mit, vielleicht war es auch Line Clamp, wahrscheinlich war es das, wisst ihr noch, wie wir da rumtun mussten mit diesem Line Clamp und dann hier und da, schaut mal, was es jetzt gibt, Line Clamp 1, Line Clamp 2, lasst uns das benutzen, ja. Ist doch super.
Absolut, also ich finde, die sind halt, Marketing klingt ja aus Developer-Sicht manchmal so ein bisschen wie ein fremdes Territorium, aber wenn man das aus einer zugewandten und positiven Perspektive sehen möchte, dann ist es ja ein Ausdruck davon, dass die ihre Zielgruppe kennen. Also das heißt, die wissen, für wen machen sie dieses Framework und welche Alltagsprobleme haben die. Und dann kannst du sowas eben machen wie Kraftfahrzeug, sonst was, Versicherung, weil das ist ein Use Case aus der Realität, den jeder Frontend-Developer in Deutschland wahrscheinlich schon mal erlebt hat, weil irgendein Layout kaputt gegangen ist, weil dann zu langes, nicht ungebrochenes Wort halt irgendwie drin steckt. So. Und dann ist hier so, hier ist das Problem, hier ist die Lösung, jetzt geben wir auch noch ein schönes Beispiel dazu und das ist natürlich was, wovon sich andere Nachschlagewerke auch was abschneiden könnten, so. Aber die sind auch super geworden, so sind nicht. Aber die, jetzt bei Tailwind, sind nun besonders gut darin, das zu erklären, wann ist das relevant für mich, warum sollte ich das benutzen. Und guck mal, hier ist auch ein Beispiel, wie das toll aussieht. So, das finde ich, das kann man schon betonen. Aber ich gebe dir natürlich recht, es ist dann so ein bisschen so, wow, Tailwind hat all diese ganzen tollen neuen Sachen, aber das ist ja natürlich eigentlich nicht so, sondern die Browser-Vendor haben all diese tollen neuen Sachen implementiert und das hat Monate, Jahre gedauert, bis die sich da irgendwie standardisiert und geeinigt haben. Hooray, herzlichen Glückwunsch, richtig toll, dass ihr das gemacht habt und dass es dann zu so einem Punkt kommt, okay, jetzt wird es super accessible in Tailwind. Das ist vielleicht nochmal der Added Value, den die dann noch dazu bringen. So.
Ja, im Grunde verkaufen die das ja dann, ne? Also die einen machen die harte Drecksarbeit und dann ist es fertig und dann kommen die von Tailwind und man kann das ja, also man kann das irgendwie als Kapern betrachten oder eben als die erfüllen eben ihren Teil in diesem Gewerk eben, dass sie dass eben einer breiten Masse an Benutzern nahe bringen, dass es das eben gibt und sie das nutzen. Und am Ende kann es ja den Standardmachern wurscht sein, auf welchem Wege, also hinter wie vielen Fassaden versteckt das genutzt wird. Am Ende geht es ja wirklich darum, Probleme zu lösen. Und das ist ja hier der Fall. Ja.
Und das Beispiel, was ich hier gerade bei 3.4 nochmal hatte, war TextWrap Balance. Ja, das ist ein geiles Feature. Also gerade im deutschen Umfeld oder bei längeren Texten ist Text-Wrap-Balance einfach super. Und ich würde es jetzt gerne an dieser Stelle vorlesen, weil es liest sich auch so toll. How much time have you spent fiddling with MaxWidth or inserting responsive line breaks to try da-da-da-da-da-da-da-da-da. Hier ist die Lösung, Text-Wrap-Balance. Sie schreiben es tatsächlich als TSS, also Text-Wrap, Doppelpunkt, Balance, fehlt nur so ein Strichpunkt dahinter. Und dann kommt das Beispiel mit dem HTML, mit der Klasse Text-Balance. Ich würde jetzt tatsächlich ein bisschen positiver, also ich meine, ich finde es interessant, aber ich würde es eher nochmal positiver sehen und ich freue mich einfach schon, wenn solche CSS-Features dann vielleicht sogar eher an die Devs kommen, weil sonst haben die Browsers irgendwie auch nichts davor, wenn sie das geile Zeugs da implementieren und dann weiß keiner davon und benutzt erst recht keiner. Shep, du meintest ja gerade das Wort kapern. Ich glaube, da gibt's andere Sachen, die man den Personen hinter Tailwind vielleicht eher vorwerfen könnte, ist, dass ich denke, diese Idee mit diesem Just-in-Time-Compiler, kam vielleicht auch fast auch aus der Richtung von Windy CSS. Ich glaube, die hatten sowas nämlich auch. Und da würde ich eher sagen, hätte man vielleicht mal anmerken sollen, wir wurden davon inspiriert oder sowas. Ob sie jetzt sagen, die müssen für mich nicht sagen, wir wurden von der Browser-API oder CSS-Features inspiriert. Aber das ist ja schon was jetzt ausschließlich was mit so Utility-Based CSS-Frameworks zu tun hatten. Und das hätte man durchaus mal erwähnen können. Das erinnere ich mich schon, dass zum Beispiel Avenue macht das schon auch immer so alles, was er sich irgendwie abguckt von den React-Hooks oder von Svelte. Da macht er immer seinen Post über, boah, das war ja eine geile Idee von denen, das habe ich sofort nachgebaut. Mm. Das finde ich jetzt irgendwie sympathisch.
Mm. Ja, das ist natürlich schon schön, wenn man es macht. Ne? Also,
ja. Also das ist aber auch, was ich noch ergänzen wollte, ist so, ne, wenn man jetzt sagt, okay, die anderen, sagen wir mal, Dokumentationen, kommt dann eher vielleicht wie ein Nachschlagewerk oder ein Duden oder sowas daher, dann sollte man natürlich auch nicht vergessen, dass das eine andere Aufgabe hat. Ne? Das ist halt dann so, dass halt die Referenz, um dann irgendwie die API halt irgendwie nachzugucken, würden die davon profitieren, wenn da schönere, mehr am Anwendungsfall orientierte Beispiele drin wären. Wahrscheinlich ja, also das darf man nicht vergessen. Aber gleichzeitig ist natürlich das auch da, okay, bei Tailwind, die verkaufen dir halt eine Lösung, dass du also möglichst schnell für ein in der Welt existierendes Problem Copy-Paste machen kannst. Also literally so da an der Stelle. Und wenn du jetzt zu MDN gehst, dann ist der Auftrag ja auch noch dabei, dass du auch noch was lernst. Also, dass du eigentlich auch, also jetzt kommen wir wieder zu den anderen Farben, dass du eigentlich lernst, wie CSS funktioniert und wie man CSS schreibt. Tailwind hat ja gar kein Interesse daran, dass du lernst, CSS zu schreiben. Die wollen ja, dass du Tailwind schreibst. Also nur so als vielleicht einfach unterschiedliche Ausrichtungen dabei. Und das ist auch okay. Also so. Aber ich gebe natürlich recht, dass es manchmal so ein bisschen so klingt, als ob die super Innovatoren jetzt auf dem ganzen CSS-APIs, die dazugekommen sind, wären. Aber ich finde, so richtig unterstellen muss man denen das auch nicht. Die feiern das halt einfach ab. Die sind auch begeistert von ihrer Arbeit so. Das finde ich auch toll. Und insofern kann man sich doch darüber freuen, was alles möglich ist mit CSS heutzutage. Und dass es dann halt auch in so ein Framework reinkommt, umso besser.
Ein weiteres Beispiel aus dieser Reihe, cool, dass es vielleicht doch dort erwähnt wird, ist der Selektor, die Variante, ich weiß gar nicht, ob es auf Deutsch so heißt, Forced Colors. Bin ich auch schon hin und wieder immer wieder drüber gestolpert. Ich weiß nicht, ob das einfach nur der Windows High Contrast Mode ist oder was das genau alles beinhaltet. Aber ich habe es nun wieder verwendet, dass wenn die User irgendwie eine Einstellung haben für Force Colors, dass das dann irgendwie anders gesetzt wird. Mein Beispiel ist ja, glaube ich, immer der Box Shadow. Der Box Shadow wird eben zumindest beim Windows High Contrast Modus, den kann man da so bei den Systemeinstellungen einstellen. Dieser Modus ignoriert Boxshadows, weil es das so interpretiert wie, ist wahrscheinlich eh nur Deko und so ein Boxshadow mit Kontrast herzustellen ist irgendwie, wenn das jetzt so ein 10-Pixel-Boxshadow ist, dann hast du halt so ein 10-Pixel-Balken, das ist jetzt nicht so geil. Also wird er komplett ignoriert. Und wenn man jetzt allerdings Buttons macht und dann sagt, ich möchte Border None haben, weil eine Border macht halt einen Pixel dran. Und wenn ich dann Border nur bei Hover oder sonst was habe, dann habe ich vielleicht da Textsprünge oder ich habe das, dann ist mein Button plötzlich nicht mehr 32 Pixel hoch, sondern 34 Pixel hoch. Oder müsste ich vielleicht meine Line Height verstellen oder ich mache irgendwie negative Margins. Das ist ja alles kompliziert. Also mache ich einfach Border None und stattdessen einen Box Shadow, weil ein Box Shadow nicht die Höhe und Breite verändert. Allerdings setze ich jetzt nicht Force Colors hinzu in ganz Standard CSS. Dann werde ich im Windows High Contrast Mode bei dem Button im schlimmsten Fall wirklich nur noch den Text sehen, bei so einem Ghost Button zum Beispiel, der nur einen Rand hat, aber keine Background Color. Oder bei einem Input Textfeld, das ja auch generell keine Background Color hat, sondern nur eine Border. Und dann ist es ein bisschen schwer, das als Inputfeld noch zu erkennen. Also kann ich dann sagen, okay, aber Force Colors, dann macht dann der Border bitte dran. Das passt dann schon auch mit der Breite und Höhe. Und diese Variante haben sie in 3.4 auch hinzugefügt. Und dann stolpert man vielleicht darüber einfach, wenn man den Blogartikel liest und hat was Neues über CSS gelernt. Ist ja ganz nett.
Und mit der Version 3.4 wurde, glaube ich, aber auch erstmals untenrum einiges geändert, richtig?
Untenrum. Spielst du auf was Besonderes an?
Ich spiele auf diese Oxide, heißt die Oxide? Ich glaube Oxide Engine an. Ich glaube, die spielt ja auch eine große Rolle im Release 4, aber in der 3.4 ist die ja auch schon gekommen. Also ich glaube, dass die sich von PostCSS abgewendet haben und Lightning CSS zugewendet, und das ist quasi ein Bestandteil von diesem Oxide, von der Oxide Engine. Ich glaube, ein anderer Bestandteil ist, glaube ich, ein in Rust geschriebener Parser, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Also
alle, die sich gerade denken, was, hä, war, stopp, was ist jetzt passiert? Das ist, das wird der zweite Teil der Folge.
Genau, so falsch.
Dann in ausführlich. Aber du hast alle schon richtig aufgezählt. Ich weiß tatsächlich auch nicht, wie man das ausspricht. Oxide, ein cooler Name, ist eine neue Engine. Milan kann bestimmt gleich sagen, wie er das verstanden hat. Ich habe das so verstanden. Weil das ja auch generell nur under the hood so geplant war, hätte das ja keinen Breaking Change ergeben, jetzt generell erstmal, und hätte in die 3.4 oder dann eine 3.5 reingehört. Aber dann dachten sie sich, aber das grundlegende Konzept wird für sie so anders, dass sie vielleicht doch eine 4 draus machen. Und ich weiß nicht, ob jetzt diese Oxide Engine jetzt in 3.4 schon drin ist oder ob sie sie doch nicht reinhaben.
Ja, weiß ich exakt auch nicht. Also ich glaube, was es da gab, das ist aber jetzt mehr so Spekulation als irgendwie was jetzt Belastbares. Die Leute lesen halt den Gitlog von Tailwind, und da gab es irgendwelche Commits zu, ich glaube, Oxid, würde ich aussprechen, aber I don't know, bevor das irgendwie announced wurde. So. Und was genau sie davon jetzt in 3.4 jetzt schon untergebracht haben, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also wenn dann wirklich so, dass es keine direkten Auswirkungen auf die Anwender sozusagen hat da an der Stelle. Aber vielleicht, Chip, hast du da noch was anderes gefunden, was wir übersehen haben.
Genau, ich habe das im Vorfeld, habe ich mich da natürlich ein bisschen schlau gelesen, damit ich nicht wie der komplette Depp hier stehe, aber vielleicht stehe ich ja jetzt darum als der komplette Depp, das könnte er sein. Genau, und da habe ich gesehen, dass sie das wohl schon, also jetzt schon mit der 3.4 eingeführt haben. Und so wie das ist ja so ein allgemeiner Trend in den ganzen Toolchains, dass man eben sich von JavaScript hin zu, also entweder Go glaube ich, bewegt, aber so die Tendenz, Rust sich zu bewegen, ist ja irgendwie noch etwas ausgeprägter mittlerweile, würde ich sagen. Genau, mit dem Mehrwert, dass Bildzeiten oder Verarbeitungszeiten deutlich sinken, weil Rust eben einfach deutlich schneller ist als JavaScript in der Regel. Genau, also der Marvin Hagemeister, der belehrt uns ja da regelmäßig eines Besseren, und es scheint ja auch viel daran zu liegen, wie das JavaScript geschrieben wird, aber ich sag mal so, im Alltag sind die Rust-Tools ja schon schneller. Genau, und dieses Lightning CSS, das ist ja ein Bestandteil von Parcel, also von diesem Zero-Config Bundler, kann man sagen, den man ja quasi einfach nur, glaube ich, seinen HTML als Entry-Point hinwirft und dann arbeitet er sich da durch und weiß dann die richtigen Register zu ziehen, um die verschiedenen Ressourcentypen zu bundeln. Und im Grunde arbeitet das wie PostCSS. Die nutzen einen CSS-Parser, der auch in Rust geschrieben ist und in Firefox und in Servo benutzt wird, wohl vom Mozilla-Team. Insofern auch immer sozusagen auf dem aktuellsten Stand ist. Und ich glaube, so ein Nachteil entsteht in dem Moment, wo man eben dieses Lightning CSS oder Oxid um seine eigenen Plugins erweitern will. Dann, also das kann man dann in JavaScript tun, aber weil das ja eigentlich eine Rust-Umgebung ist, werden diese Plugins auch JS-Visitors genannt, also sozusagen Besucher aus einer anderen Welt, die dann da mit Rust interagieren und wo man eben definiert mit, also wenn du Parser auf bestimmte Tokens triffst im CSS, dann bitte befrag dieses JavaScript, und dadurch wird es dann in dem Moment wieder langsamer. Also das heißt, dass, wenn man da zu viele von denen hat, dann frisst das so ein bisschen den Performance-Vorteil von Rust auf, weil dann eben doch wieder das in Anführungszeichen langsamere JavaScript zwischendurch konsultiert werden muss, und dann geht's erst weiter. Genau, so habe ich das jetzt rausinterpretiert. Und vielleicht ist das auch klug, das auch schon einen Ticken vorher auszurollen und nicht alles in einem großen Release zu machen, vielleicht, weil man dann einfach schon ein bisschen Erfahrung sammelt.
Also ich habe jetzt kurz durch die ganzen Changelogs von 3.4.4 bis 3.3.3 das war jetzt Zufall gelesen. Da sehe ich zumindest nichts, dass sie im Changelog. Jetzt bin ich bei 3.3.2 und da steht tatsächlich was mit Tailwind CSS Oxide. Eine Änderung. Bin mir aber hier noch nicht sicher, ob das jetzt schon quasi drin ist oder ob sie es nur selber verwenden und ob sie es dann wieder raus haben. Ich glaube, für uns macht es wenig Unterschied. Vielleicht ist schon ein Pfitzelchen drinnen. Aber der große Rollout soll dann mit Version 4 kommen. Und das hätte ich jetzt auch bei Version 2 und Version 3 vielleicht noch nicht so mitbekommen, aber vielleicht ist es auch was Neues. Diese Version 4 scheint jetzt auch so wirklich so ein bisschen Open-Source-mäßig sehr publik gemacht zu werden, dieses Arbeiten da dran. Ansonsten hatte ich eher das Gefühl, es gibt natürlich irgendwelche Threads und Issues, wo Sachen besprochen werden, aber dann kommt eben die neue Version raus und dann kann sie jeder benutzen. Und das scheint mir jetzt hier einfach auch wieder marketingtechnisch einfach ein größerer Blick drauf zu sein, während das noch wirklich im Alpha-Alpha-VIP-State ist.
Also ich gebe dir völlig recht, Vanessa. Ne? Also ich glaube, also meine Interpretation ist jetzt so, dass das gibt es schon länger. Es gibt auch schon länger diese Oxid-Pläne und von 3.3 auf 3.4 haben sie wohl Teile davon auch schon angekündigt. Jetzt nicht in den Release-Notes, ist auch Wurst irgendwie wo, aber bei dieser berühmten, jetzt kommt's, Tailwind Connect Conference, die stattgefunden hat anscheinend. Und da haben sie auf jeden Fall schon mal so ein Preview-Announcement dazu gemacht und auch so Benchmarks veröffentlicht, so zu den Compile-Zeiten zwischen 3.3 und 3.4. Aber
okay. Ja, die Blogposts, die ich gefunden habe, die sind auch aus Juli letzten Jahres und vielleicht war das zu dem Zeitpunkt ja noch tatsächlich geplant. In einem
3.4. Das muss ich auch sagen, ich hatte auch wirklich Probleme, also Stichwort AI, belastbare Blogposts zu dem Thema zu finden. Ne? Also es gibt mittlerweile echt eine Menge, also zumindest nur meine Mutmaßung, Inhalte, die wirklich teilautomatisiert auch zu Tailwind produziert werden, wo du dann in so einer Content Factory halt irgendwie landest, wo dann eben nicht mehr klar ist, ob das jetzt stimmt. Also es hört sich super an, aber eben nicht mehr klar ist, ob das jetzt stimmt, was da jetzt gerade steht.
Oh Gott, unsere zukünftigen Podcasts, wenn wir uns nur noch auf sowas stützen, dann werden wir auch zu so einer...
Also deswegen wollte ich sagen, also ich, für mich ist jetzt so, ich freue mich über jeden Beitrag, den es in der Developer-Community gibt, aber ich bin inzwischen echt so weit, jeden Medium-Artikel und jeden DevTool-Beitrag, den gucke ich echt aus einer kritischen Linse an. Das ist leider wahr so und versuche wirklich erst nochmal so den Origin zu finden, von wem kommt es denn jetzt wirklich, bevor es die anderen irgendwie nachplappern oder in ihr Large Language Model halt irgendwie gebaut haben. Also, naja, also gut. Entschuldige, Vanessa, du wolltest uns auf einen geradlinigen Pfad zurückbringen zum tatsächlichen anstehenden 4er Release und zu den Ankündigungen von den Tailwind-Menschen selbst, wo sie eben beschreiben, wie sie jetzt den Übergang von 3.4 zu 4 gestalten wollen, was sie alles auf der Roadmap haben und was da an den größten Änderungen tatsächlich dazu kommt.
Liebe Hörer und Hörerinnen, so an dieser Stelle nun eben das Outro. Das war's mit Tailwind CSS Neuigkeiten in V3 und Erfahrungsberichte. Wir sind im Gespräch nahtlos übergegangen und wir hören uns dann allerdings nächste Woche mit der Tailwind CSS V4 mit den gleichen Personen weiter. Habt eine schöne Woche. Bis dahin. Ciao, ciao.